Wie Erfahrungen uns verändern, Teil 1. Hier ist deine Bianca Esser und in dieser Session möchte ich dir zeigen, wie du das Erlebte, was du jemals mit deiner Familie, mit deinem sozialen Umfeld, mit deinen Freunden in der Schule etc. erlernt hast, wie du das dir im Leben angeeignet hast und warum, wenn es negative Dinge sind, dich das immer noch so belastet. Also, viel Spaß in dieser Session. Fangen wir mal an, als du geboren wurdest. Du warst die pure Liebe und wenn man dieses Baby anschaut, schau mal direkt hin, da strahlt noch richtig Liebe, Zufriedenheit aus. Das heißt, dieses kleine Wesen ist noch komplett rein, komplett in der Liebe. Im Laufe der Zeit passiert natürlich einiges. Und ich fange jetzt mal im Fötusbereich an. Das heißt, ab dem Punkt der Empfängnis. Und wir machen mit der Zeit, aber auch in diesen 9 Monaten, unglaublich viele Erfahrungen. Dadurch, dass wir ja die ganze Zeit in diesen 9 Monaten mit unserer Mutter verbunden sind und damit auch mit ihrer Bodychemie, weil es ist ja so, wir werden ja als Fötus durch die Mutter ernährt, durch den Blutkanal. Das heißt, alle Nahrungsstoffe, aber auch alle Hormone kommen natürlich durchs Blut direkt an uns an. Und wenn wir ein Wunschbaby waren und die Mutter während den ersten 9 Monaten unglaublich glücklich war, dann kam natürlich ganz viel Positives in uns an, weil wir waren ja gefühlsmäßig komplett mit der Mutter verbunden. Und wenn die glücklich sich fühlt, dann fühlt sich natürlich auch dieses kleine Wesen komplett glücklich. Aber das ist nicht bei jedem Fall so. Es gibt zum Beispiel Kinder, die wurden überhaupt nicht erwartet, die waren in Anführungsstrichen ein Unfall. Und stellt euch vor, in den ersten 3-4 Wochen ist noch alles in Ordnung und urplötzlich macht die Mutter einen Schwangerschaftstest. Das heißt, während des Schwangerschaftstests kommen unglaublich viele Gefühle bei der Mutter nach oben. Die waren vielleicht in dem Fall nicht positiv, weil sie hat ja nicht damit gerechnet, schwanger zu sein. Es war ja absolut nicht geplant. Vielleicht war es ein One-Night-Stand oder die Beziehung zu ihrem Lebenspartner war schon etwas kritisch. Sie wollte überhaupt kein Kind in die Welt bringen. Und dann merkt sie urplötzlich, sie ist schwanger. Das heißt, dann kam urplötzlich Angst hoch, vielleicht auch Wut hoch und die Gedanken, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Zukunftsangst. Wie soll ich das meinem Partner beibringen? Panik etc. Also all diese Gefühle, die in der Mutter waren, wurden natürlich in dieses Kind durch die Blutbahn, durch die ganzen Hormone, das heißt auch die ganzen Botenstoffe, die eigentlich für die Gefühle zuständig sind, kamen 1:1 bei dem Kind an. Aber auch wenn eine Mutter ziemlich im Stress gelebt hat, auch diese Stresshormone kamen komplett in diesem Kind an. Je nachdem, ob du gewollt warst oder nicht gewollt warst oder vielleicht ein Wunschkind warst, aber das Wunschkind sollte ein Junge werden und du bist aber ein Mädchen geworden oder umgekehrt. All diese Informationen, die hast du schon in den ersten 9 Monaten komplett wahrgenommen. Und das sind natürlich Erfahrungen, die du abgespeichert hast, weil du lernst ja mit der Zeit. Du lernst aus Erfahrungen, du lernst durch dieses Umfeld um dich herum. Je nachdem, ob dieses Umfeld positiv oder auch negativ war, all diese Erfahrungen hast du in den ersten 9 Monaten 1:1 schon aufgenommen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Am Anfang sagte ich ja, du warst die pure Liebe. Du hast dich als Seele irgendwann entschieden, in diesem Körper zu inkarnieren. Und du kamst aus dem Allem, was ist, aus dem Göttlichen. Du hast entschieden, aus dieser Ebene in diese Ebene hier einzutreten. Und du warst ja mit allem verbunden. Du warst perfekt, wie du warst zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, so wie du warst, ist alles perfekt gewesen, die pure Liebe. Und damit auch das äußere Ich und wahres Ich, das war eins, die komplette Liebe. Aber was geschah dann? Du hast Erfahrungen gemacht und ich habe ja schon einige Erfahrungen genannt. Du warst gewollt oder warst nicht gewollt. Und da hat sich schon ganz viel in den ersten Monaten getan. Du hast angefangen, boah, so wie ich eigentlich bin, nämlich die pure Liebe, ist urplötzlich auf eine Ablehnung zum Beispiel gestoßen, weil deine Mutter dich nicht wollte, weil du ein Unfall warst zum Beispiel. Oder weil im sozialen Umfeld der Mutter irgendwas war, was sie so mitgenommen hat, dass sie überhaupt nicht bereit war, so viel Liebe für diesen kleinen Fötus schon aufzubringen. Also du hast da schon angefangen zu merken, irgendwas ist da anders. Ich bin nicht mehr in dieser kompletten Liebe und ich bin nicht mehr mit dieser kompletten Liebe verbunden. Du wurdest dann geboren und am Tag der Geburt wurdest du vielleicht zu anderen Eltern abgegeben. Oder du warst bei deinen Eltern, warst zwar vielleicht nicht gewollt, aber sie hatten dich trotzdem jetzt. Oder du warst das absolute Wunschkind und deine Eltern haben dich in den Arm genommen, haben gesagt, boah, sind wir glücklich, dass wir den perfekten Jungen geboren haben. Und plötzlich stellen sie fest, dass du ein Mädchen geworden bist oder umgekehrt. Oder du warst das perfekte Wunschkind und du solltest ein Junge werden und du bist jetzt ein Junge. Oder du solltest ein Mädchen werden und du bist jetzt das perfekte Mädchen. Diese Liebe, die deine Eltern dir da geben konnten, das hast du natürlich auch als Erfahrung wahrgenommen und hast erlebt, aha, Liebe gibt es ja auch von außen. Sie nehmen mich in den Arm, sie lieben mich so perfekt, wie ich bin. Jetzt gehen wir ein paar Tage mal weiter. Was hatte ein Kind, und ich hatte es ja schon vorher erwähnt, für Bedürfnisse? Das war einmal Nahrung von außen, weil es wurde ja jetzt nicht mehr durch die Nabelschnur ernährt. Und es war natürlich diese absolute Aufmerksamkeit und die Liebe von außen, auf das dieses kleine Wesen, was gerade geboren wurde, angewiesen war. Und wie hat dieses Kind es denn bekommen? Indem es sich bemerkbar gemacht hat. Ganz am Anfang schläft ja ein Kind sehr, sehr lange. Und es kommt auch da schon drauf an, war das Kind jetzt mehr bei der Mutter, indem sie das Kind um sich herum gebunden hat? Oder wurde es wirklich in ein separates Zimmer gelegt? Schon im Krankenhaus tut sich ja da sehr viel. Ist das Kind jetzt bei der Mutter im Zimmer oder ist das Kind auf der Säuglingsstation, damit die Mutter Ruhe hat? Auch da findet schon eine gewisse Trennung statt und das Kind spürt das. Urplötzlich ist dieser Herzschlag nicht mehr da von meiner Mutter. Urplötzlich ist diese Wärme nicht mehr da. Und urplötzlich sind es ganz andere Töne, Lichter, Eindrücke, dass ein Kind auch verängstigen kann. Und da fängt das Kind schon an, dieses junggeborene Baby Angst zu entwickeln, Ohnmacht zu entwickeln, weil es ja nicht mehr bei der Mutter ist. Und wenn dieses Kind dann Hunger bekommt, dann muss es anfangen zu schreien, weil die Mutter es ja nicht mitbekommt, dass es urplötzlich Hunger hat. Das heißt, das Kind darf sich wirklich schon von Anfang an bemühen, Aufmerksamkeit von außen zu bekommen, wenn es nicht das absolut perfekte Wunschkind ist, direkt bei der Mutter im Arm einschlafen darf, vielleicht auch gestillt werden darf und so weiter und so fort. Also da schon in den ersten Tagen, abhängig von diesen 9 Monaten vorher, die ja auch schon sehr einflussreich waren auf diesen Fötus, aber schon in diesen kleinen Minitagen hat sich sehr, sehr viel verändert in diesem Wesen. Dieses Wesen hat angefangen, Erfahrungen abzuspeichern im Gehirn. Weil wo sollst du es denn sonst abspeichern? Die Seele hat sich ja entschieden, einen Körper zu haben. Und in diesem Körper gibt es ja ein Gehirn. Und da gibt es Neuronen. Und alles, was wir erlebt haben, sind im Hirn abgespeichert worden durch Erfahrungen. Und je nachdem, wie diese Erfahrungen waren, positiv oder negativ, also fürs Kind viel, viel Aufmerksamkeit und Liebe oder da schon Abneigung, hat das Kind angefangen zu merken, aha, das äußere Ich. Ich muss was tun, um Aufmerksamkeit von außen zu bekommen. Ich muss laut schreien, dass ich endlich meine Flasche bekomme. Oder das kleine Baby merkt, oh, ich muss nur machen. Und dann weiß die Mama schon, ah ja, das Kind will an die Brust gelegt werden. Also da fängt es schon an, wahrzunehmen, was das Kind machen muss, um überleben zu können, um diese Aufmerksamkeit und diese Nahrung von außen zu bekommen. Also das heißt, alles, was wir in den ersten 7 Jahren gelernt haben, alle Erfahrungen, alle Eindrücke, alle Geschehnisse von außen, von innen haben uns geprägt. Und es heißt ja nicht umsonst, alle Erfahrungen, die wir in den ersten 7 Jahren aufgenommen haben, erlernt haben, machen uns im Erwachsenenleben aus. Und Franz Xaver, der um 1600 gelebt hat, hat nicht umsonst gesagt, gib mir ein Kind während seiner ersten 7 Jahre und ich gebe dir den fertigen Menschen. Weil alles, was du in den ersten 7 Jahren erlernt hast, ist ganz schnell ins Unterbewusstsein gelandet. Und da werde ich dir nächste Woche noch ganz viel dazu erklären. Alle Erfahrungen, die du gemacht hast in den ersten 7 Jahren, ob positiv oder negativ, sind 1:1 im Betriebssystem bei dir gelandet. Und ich möchte jetzt nicht nur die positiven zeigen, weil auch deine positiven Erfahrungen, wenn deine Eltern immer gesagt haben, du bist das Wunschkind, du bist ein Klassekind, wir lieben dich, so wie du bist perfekt, wie du bist. Und das sind wirklich nur ganz wenige Menschen, die das erfahren konnten, sind es hauptsächlich diese negativen Erfahrungen. Und du hattest ja, wie schon gesagt, letzte Woche einiges an Glaubenssätzen und so weiter dir aufgeschrieben, die dich ausmachen, auch diese Überlebensstrategien etc. Also all das, was wir in den ersten 2 Wochen an Arbeit gemacht haben, ist praktisch in den ersten 7 Jahren als Erfahrungen in dir übergegangen. Und ich möchte jetzt nur ein paar Beispiele nennen und deswegen auch negative Beispiele, um dir das zu verdeutlichen, was da passiert ist. Also nehmen wir mal an, du bist ein kleines Kind und du bist gerade in den Kindergarten gekommen. So mit 3 Jahren, sagen wir mal. Und in den ersten 3 Jahren war alles glücklich bei dir zu Hause. Du hast gelernt zu laufen. Und das heißt, wenn du gefallen bist, war deine Mutter in der Nähe. Und wenn du dir wehgetan hast, war deine Mutter sofort da, hat dich in den Arm genommen und hat gesagt, komm her, ich nehme dich in den Arm, du hast Schmerzen und ich bin bei dir, bis alles gut ist. Und dann kommst du urplötzlich in den Kindergarten und du hast ja keine andere Erfahrung gemacht, außer, wenn du gefallen bist, war deine Mama für dich da. Sie hat dich in den Arm genommen, du durftest weinen, weil du ja Schmerzen hattest. Und urplötzlich bist du im Kindergarten und fällst hin und hast gemerkt, irgendwas ist da nicht mehr in Ordnung. Du hast angefangen, dein äußeres Ich vom wahren Ich abzuspalten. Aber warum ist das zum Beispiel so? Du bist hingefallen, hattest Schmerzen, hast geweint, warst traurig und warst ja jetzt der Meinung, dass dir irgendjemand hilft. Aber urplötzlich war da keiner mehr, der dir geholfen hat. Deine Mama war nicht anwesend. Vielleicht hat es die Kindergärtnerin auch nicht mitbekommen. Und urplötzlich stehen ganz viele Kinder um dich herum und fangen an zu lachen. Sie lachen bloß, wie es nur geht, weil du hingefallen bist und urplötzlich anfängst zu weinen. He, 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 fangen an zu lachen, he, 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 und du weinst, he, he, he. Das heißt, deine Welt, die du vorher gekannt hast, ist total erschüttert worden. Und dann fingst du an, einen Zwiespalt dazwischen zu finden. Innerlich hast du Schmerzen gehabt, warst traurig, hast erwartet, dass jemand kommt, aber die äußere Welt fing an, dich auszulachen und dich lächerlich zu machen oder du hast dich lächerlich gefühlt. Und dann fingst du an, einen Keil dazwischen aufzubauen, nämlich diese Erfahrung, dass du urplötzlich nicht mehr das sein konntest, was du warst, nämlich ein Kind, was geweint hat, wo die Mutter ankam und dich umarmt hat, bis wieder alles in Ordnung war, war nicht mehr gegeben und die äußere Welt war komplett urplötzlich ganz anders. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Du hast angefangen, aha, die Kinder lachen über mich. Und das hat dich sehr getroffen. Und deswegen hast du gesagt, okay, wenn ich hinfall, dann darf ich nicht mehr weinen, sonst lachen ja die Kinder mich aus, obwohl ich Schmerzen habe. Und da hast du angefangen, dir diese bekannte Persönlichkeit, nämlich diese Maske aufzuziehen, eine Fassade aufzubauen, weil du wolltest ja anerkannt werden von deinen neuen Kindergartenfreunden. Und du wolltest ja jemand sein, nämlich du wolltest dieses liebe Mädchen sein und nicht das ausgelachte Kind. Also hast du angefangen, jemand im Außen zu sein, indem du eine Fassade aufbaust. Ich bin stark, auch wenn ich hinfall, auch wenn es mir weh tut. Ich weine nicht. Und damit fing es an, diese Persönlichkeit aufzubauen. Aber innen drinnen hast du diese Gefühle gehabt. Diese, aua, mir tut was weh und ich will zu meiner Mama. Und warum hat mich jetzt keiner mehr lieb und ich bin jetzt traurig. Diese Gefühle haben trotzdem in dir Platz gefunden, weil sie haben sich ja durch deinen Körper ausgedrückt. Aber du hast sie runtergeschluckt und wolltest sie ja nicht nach außen zeigen. Und das hat damit angefangen, dass du damit die äußere und die innere Wahrhaftigkeit aufgegeben hast und damit eine Fassade im Außen aufgebaut hast und diese Gefühle, die du in dem Moment gefühlt hast, verdrängt hast. Und ich bringe jetzt noch ein weiteres Beispiel. Stell dir vor, du schaust im Kinderprogramm Huibuda Schlossgespenst an. Und es war schon ein bisschen gruselig vielleicht am Anfang, aber es war ja alles in Ordnung. Meine Geschwister saßen um mich herum und dann kam die Mama und es war auch alles in Ordnung. Also hast du dir diesen Film angeguckt. Aber dann bist du irgendwann ins Bett gegangen und das Licht wurde ausgemacht und die Tür wurde zugemacht und plötzlich warst du ganz alleine in dem Zimmer. Und dann hattest du plötzlich Angst und dann hast du dir gedacht, oh Gott, dieses Huiwu-Schlossgespenst, vielleicht ist es urplötzlich unter meinem Bett oder im Schrank und hast lautstark nach deiner Mutter geschrien. Du hattest ja Angst, Panik und du warst so machtlos. Du wolltest um das Bett kriechen oder überhaupt nicht um das Bett kriechen, es hätte ja unten sein können. Dann hast du die Bettdecke über dich drüber gestülpt. Und dann kam deine Mama, weil du hast ja geschrien. Und deine Mama sagt dann, du brauchst doch keine Angst haben, das war doch nur ein blöder Film, es gibt doch kein Huiwu-Schlossgespenst. Aber du hattest Angst, du hattest Panik und warst davon komplett überzeugt, dass dieses kleine Gespenst jetzt irgendwo in deinem Zimmer ist. Und deine Mutter immer, jetzt stell dich nicht so an, da ist doch nichts. Guck mal, wir machen den Schrank auf, da ist doch nichts und im Zimmer unterm Bett ist auch nichts. Und du hattest nachgeguckt, aber du hattest Angst. Und auch da hast du angefangen, so wie du wirklich bist und so wie du innen drin fühlst, passt nicht zusammen. Du musst nach außen diese starke Kleine, die keine Angst hat, spielen und innerlich hattest du die absolute Angst, nämlich diese tiefgreifenden Gefühle. Und da fing der Schmerz an, nämlich diese Abspaltung von diesem Äußeren und dem wahren Ich. Und ich möchte noch ein drittes Beispiel bringen. Stell dir vor, du bist in der Schule, du bist schon älter und hast nicht richtig gelernt. Und dann gehst du in die Schule und wie es halt so kommt, wird genau an dem Tag dein Name aufgerufen und du musst vor zum Lehrer kommen, der dich jetzt abfragen wird. Und urplötzlich stehst du vor 20, 30 Kindern und hast keine Ahnung von dem, was am Vortag durchgenommen wurde. Also, du hast dem Lehrer nichts zu sagen und urplötzlich kommen in dir diese Gefühle hoch von Panik, Traurigkeit und Machtlosigkeit. Weil du hast ja nichts gelernt. Und dann fangen die Schüler vielleicht an zu tuscheln. Hihihihihi, die kann ja nichts. Und der Lehrer bestätigt es noch mit einer 6, weil du keine Antwort geben konntest. Und dann ist genau das Gleiche wieder. Du baust diese Fassade auf. Nämlich, du hattest innen drinnen eine Panik vom Reden, eine absolute Traurigkeit und Machtlosigkeit. Und jetzt entscheidest du dich, boah, ich mache mich unscheinbar, die lachen über mich, ich habe jetzt eine 6, ich will mich nicht mehr nach außen zeigen, ich will mich nichts trauen, ich will nicht nach außen anfangen, irgendjemand darzustellen und ich lasse lieber die anderen vor, weil die können es besser, weil ich bin ja immer diejenige, die ausgelacht wird. Und so trifft dieses Kind in diesem Moment diese allumfassende Entscheidung, nämlich nicht mehr vor einer Gruppe stehen zu müssen und eine Rede schwingen zu müssen. Und damit hat sie wieder sich diese Fassade nach außen aufgebaut und der Niemand im Innen drin mit diesen tiefgreifenden Gefühlen zu sein. Nämlich diese Fassade, ich will bloß nicht nach außen auffallen, ich will nicht vor einer Gruppe stehen und ich kann auch nicht vor einer Gruppe stehen und eine Rede schwingen. Und innen drinnen diese Traurigkeit, diese Machtlosigkeit vor der Gruppe stehen zu müssen und reden zu müssen. Und dann nehmen wir noch ein drittes Beispiel. Stell dir vor, du hattest einen Opa oder einen Vater, der dich immer geschlagen hat. Das heißt, sobald der Vater nach Hause kam, hattest du angefangen, oh Gott, wie ist er heute drauf? Vielleicht hat deine Mutter das noch geschürt, indem, wart nur ab, wenn du so böse bist und der Papa kommt nach Hause. Der zeigt dir dann, wo es lang geht. Das heißt, du hattest schon absolute Panik, wenn der Vater nach Hause kommt. Und auch eine Wut auf deine Mutter, dir das zu sagen, wenn der Papa nach Hause kommt und du warst nicht lieb, diese Panik aufzubauen, boah, der schlägt mich wieder. Oder überhaupt zu erwarten, wie ist der Papa gelaunt, wenn er nach Hause kommt? Lässt er wieder die Wut an mir aus, weil er total gestresst war? Also innen drinnen hattest du angefangen, diese Gefühle aufzubauen. Nach außen hin hattest du diesen lieben, braven, netten gespielt. Innerlich mit Dauerangst bloß nicht zeigen und auf der Hut sein. Also abzuspalten, immer zu gucken, was ist im Außen, dass ja nicht diese Panik hochkommt. Da schon diese Antennen aufgebaut, wie ist die Umgebung, kann ich mich da wohlfühlen oder nicht? Und das ist deine Fassade, mit 1000 Antennen gleich zu merken, hier ist irgendwas koscher, ich ziehe mich zurück oder hier ist alles in Ordnung, es ist gut. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ich möchte dir erklären, warum dich das so beeinflusst hat. Und ich möchte dir auch nahelegen, dass dieses Verhalten, was andere Menschen gezeigt haben, nicht zu verharmlosen ist. Also das heißt, wenn du geschlagen wurdest, haben natürlich deine Eltern Schuld. Aber ich möchte dir trotzdem zeigen, wie Erfahrungen dich beschwert haben im Leben. Und wie Erfahrungen dich heute immer noch so beeinflussen, dass du nicht frei bist. Und es geht ja um Verstrickungen. Das heißt, was du auch immer in der Vergangenheit mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern in der Schule, mit Freunden etc. erlebt hast, dass du auch auf der einen Seite dafür selbst verantwortlich bist. Auch wenn das sich jetzt hart anhört, ich möchte dir es an einfachen Beispielen wieder erklären. Fangen wir an. Du hattest eine Erfahrung gemacht. Nehmen wir das Beispiel, du bist geschlagen worden. Und das ist nicht zu verharmlosen. Deine Eltern haben dich geschlagen. Und was ist passiert? Die haben dich geschlagen und du denkst die ganze Zeit darüber nach, was du denn Schlechtes gemacht hast, dass sie sich schlagen müssen. Die Gedanken kreisen sich stundenlang in deinem Kopf. Und ich hatte ja in der letzten Session erklärt, dass das ja uns auszeichnet von der Tierwelt. Wir denken praktisch über die Vergangenheit nach. Und mit diesem Denken kommen die Erinnerungen hoch, nämlich diese Bilder. In dem Zimmer, in dem Moment bin ich geschlagen worden. Und die sind so präsent, die Bilder, als wenn du sie nochmal erleben würdest. Das heißt, unser Geist bringt uns nochmal in diese Lage, wo du geschlagen wurdest. Und damit kommt ja die Emotion hoch. Diese Emotion, die du in diesem Augenblick gefühlt hast, absolute Angst, Panik, aber auch Wut auf deinen Vater zum Beispiel oder auf deine Mutter. Und diese Emotion zeigt sich im Körper durch eine Körperempfindung. Angst, du ziehst dich zusammen, du bist erstarrt, du atmest nicht mehr. Du lenkst dich die ganze Zeit ja mit deinem Hirn, was wir ja über Evolution hin so akribisch aufgebaut haben, immer von dem Hier und Jetzt ab. Jetzt ist vielleicht, bist du im Zimmer und spielst schön. Die Situation, die gelaufen ist, ist vorbei. Aber der Gedanke kommt trotzdem hoch. Und das Entscheidende ist, wir sind anders als die Tierwelt. Ein Reh grast im Walde. Urplötzlich kommt der Feind, der Wolf. Und dieses Reh macht eine Erfahrung. Ich muss jetzt rennen, damit ich überleben kann. Und sobald dieses Reh wieder geschützt ist, weil es entkommen konnte, grast es vor sich weiter. Aber dieses Reh hat nicht diesen Gehirnteil, den wir so ausgeprägt haben, den Kortex, der uns andauernd immer wieder an diese Vergangenheit erinnern lässt. Und dieses Reh grast weiter und kommt wieder in den Normalzustand, nämlich in dem Hier und Jetzt an und genießt das Leben. Aber wir halten uns ja immer wieder von dem Hier und Jetzt ab. Und wir schwanken immer wieder mit den Gedanken von dem Hier und Jetzt ab, holen uns die Erinnerungen, nämlich die Bilder nach oben und fühlen sie direkt auch wieder. Was passiert da mit der Zeit? Je öfters ich das mache, nämlich diese Gedanken an diese Situation heranzuholen, wird irgendwann dieser Gedanke zur Erinnerung, das verschmelzt. Das heißt, sobald du diese Gedanken hast an deinen Vater, kommen sofort die inneren Bilder nach oben. Du denkst an deinen Vater und plups kommt diese Situation nach oben, die da passiert ist. Und demnach kommen auch die Emotionen, die sich ja durch den Körper ausdrücken, sofort nach oben. Und das ist auch eine Einheit. Das heißt, die Emotion drückt sich auch durch den Körper sofort aus. Und je öfter du auch jetzt als Erwachsener noch über diese Situation nachdenkst, geschieht folgendermaßen. Du denkst an deinen Vater und sofort siehst du die Bilder und die Emotion kommt hoch. Die absolute Angst, dein Körper zieht sich zusammen. Also merke bitte, wie wir das Hamsterrad dieser Gedanken aufrechterhalten und uns regelrecht damit konditionieren, immer wieder verstärken. Die Synapsen im Hirn werden immer dicker, weil wir immer wieder die gleiche Situation nachempfinden, nacherleben und damit so stark in uns integrieren. Und ich möchte es jetzt nochmal an diesem Beispiel mit diesem mündlichen Test erklären. Du hattest eine Erfahrung gemacht, da vorne zu stehen, mündlicher Test. Und jetzt läufst du von vorne mit der 6 nach hinten auf deinen Sitzplatz. Und da haust du dir schon die Bratpfanne auf den Kopf. Ich bin so blöd, ich habe nicht gelernt und ist es peinlich. Das heißt, die Gedanken halten dich in dieser Situation fest. Du denkst immer wieder darüber nach. Du kannst dich schon gar nicht mehr auf diesen Unterricht konzentrieren. Die Gedanken kreisen die ganze Zeit um diese Situation, wie du peinlich da vorne standest. Und die Erinnerungen, nämlich die Bilder, wie du vorne standst, kommen natürlich gleich mit hoch. Das heißt, der mündliche Test ist gedanklich so präsent und damit auch diese inneren Bilder. Du bist vorne vor der Klasse, absolut peinlich, die lachen über dich. Wie fühlst du dich denn in dem Moment? Klein, hast Angst und bist machtlos. Weil du hast ja nicht gelernt, hast keine Antwort und bist machtlos, dass deine Freundinnen oder Klassenkameraden über dich lachen. Und im Körper ist Folgendes passiert, du bist rot angelaufen, warst sprachlos und total verkrampft. Und das passiert jetzt wieder. Und jetzt, indem du ja wieder drüber nachdenkst, die Bilder hochkommen, du dich wieder so klein fühlst und peinlich, läufst du sofort wieder rot an und bist sprachlos und die Verkrampfung kommt. Dann gehst du nach Hause und denkst wieder über diese 6 nach. Wie soll ich das jetzt meinen Eltern beibringen? Du denkst nur an die Situation, vielleicht auch eine Woche später, wenn du wieder diesen gleichen Lehrer zu der gleichen Zeit hast. Du bist dann wieder in diesem Thema gefangen, vor der Gruppe zu stehen und zu reden. Es kommen schon wieder die Gedanken und damit die inneren Bilder hoch. Nach einer Woche später, wenn du wieder diesen Lehrer triffst und sofort ist die Panik da, hoffentlich tut er mich nicht wieder aufrufen. Und je öfters du dann darüber nachdenkst, das Schuljahr ist vielleicht vergangen, aber jedes Mal, wenn du abgefragt wirst, erinnerst du dich an diese Situation mit diesem Lehrer. Und es können vielleicht Jahre, Jahrzehnte vergangen sein und du hast immer wieder Panik, vor einer Gruppe zu stehen. Und jahrzehntelang später fängst du den neuen Job an. Und da ist dieser eine Chef von dir, der dich irgendwann heranzieht und sagt, hör zu, Frau Müller, Frau Schmitz, Frau Huber, morgen möchte ich, dass Sie Ihr Projekt der Gruppe vorstellen. Und in dem Moment, wo der das sagt, kommt diese erinnerte Emotion sofort hoch. Der erwähnt nur, dass du morgen das deiner Gruppe präsentieren sollst. Und in dem Moment kommt es hoch. Du bist sprachlos, du stehst vor einer Gruppe. Und allein dieser Gedanke, ich muss vor einer Gruppe stehen, macht dich komplett sprachlos. Du bist verkrampft und läufst rot an. Also da muss noch nicht mal irgendwas passieren. Oder du läufst auf der Straße und urplötzlich kommt nach Jahrzehnten dir ein Mensch entgegen, der genau so ausschaut wie dieser Lehrer. Das muss noch nicht mal der Lehrer sein von damals. Der schaut nur so aus und zack kommt dieses Erlebnis hoch. Du schaust ihn an,
läufst rot an und bist sprachlos, ohne dass dir irgendwas gemacht hat, weil du dich mit diesen Gedanken jahrzehntelang konditioniert hast. Und es kommt automatisch hoch aus dem Unterbewusstsein und du bist komplett machtlos gegen dem, was passiert ist. Und ich bringe es nochmal an einem anderen Beispiel, dass du das verinnerlichst. Und was ist da passiert? Du hattest ein traumatisches Erlebnis oder eine traumatische Erfahrung. Du hast daran gedacht, sofort nach dem, was passiert ist. Und dieses ständige Wiederholen dieser emotionalen Reaktion auf das, was passiert ist, nennt man eine Stimmung. Diese Stimmung hält Tage an. Aber urplötzlich verändert sich was. Du hältst an dieser Situation fest. Und die Gedanken, die jetzt schon die Erinnerungen sind, lösen in dir sofort die Emotionen und die Körperempfindung aus. Das heißt, dieses ständige Wiederholen wird irgendwann zu einem Temperament. Du sagst, ja, weil vor einem Monat ich abgefragt wurde, habe ich urplötzlich Panik, vor einer Gruppe zu stehen. Das wird zu einem Temperament oder zu einer Laune. Und was passiert, wenn du das jahrelang weitermachst? Also dieses Beispiel mit dieser Person, die dir irgendwo im Straßenverkehr entgegenkommt. Oder dein Chef, der urplötzlich sagt, sie müssen heute vor dieser Abteilung stehen und reden. Diese ständige Wiederholung macht Persönlichkeitsmerkmal. Ja, du kannst nicht reden. Du traust dich nicht, öffentlich vor einer Gruppe zu stehen. Und merkt bitte diesen Zusammenhang. Es ist irgendwann etwas passiert. Du standst vor dieser Gruppe und du hattest eine 6 bekommen. Das war ein traumatisches Erlebnis für dich. Aber du hast es tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang immer wieder im Kopf wiederholt, eintrainiert. Mit den Gefühlen, mit den Gedanken, sodass es so fest in dir verankert ist und damit so eine Verstrickung mit dem damaligen Lehrer hast, sodass die Verstrickung noch weitergeht über den Chef hinaus und so weiter und so fort. Ein anderes Beispiel, nochmal das mit diesem Huibu-Schlossgespenst. Wie hattest du diese Erfahrung von damals konditioniert? Du hattest diesen Film gesehen. Das war diese Erfahrung, die du gemacht hast. Und urplötzlich sitzt du abends im Bett und dann kommen die Gedanken hoch. Oh, Huibu, Schlossgespenst. Und die Bilder, die im Film waren. Das heißt, der Geist kann ja urplötzlich unterm Bett sitzen oder im Schrank. Und urplötzlich kommt diese Angst hoch, diese Panik, allein zu sein und die Machtlosigkeit. Wie soll ich jetzt gegen dieses Schlossgespenst ankommen? Dein Körper verkrampft sich, der Atem stockt. Und dann sagt deine Mutter noch, stell dich nicht so an. Du überstehst irgendwie die Nacht, aber am nächsten Tag ist das gleiche Thema. Und du gehst das Ganze wieder und wieder im Geiste durch. Und das ist jetzt vielleicht nicht nur die erste Woche so, sondern monatelang. Du gehst es immer wieder durch und immer wenn du ins Bett gehst, fragst du schon, kann ich das Licht anlassen? Weil es könnte da ja was sein. Du wiederholst das im Endeffekt. Und konditionierst dir das immer mehr ein, nämlich allein im Zimmer heißt sofort Panik, Angst, dass da jemand sein könnte. Und jetzt machst du das nicht nur Wochen und Monate lang, sondern Jahre, Jahrzehnte lang. Und jetzt musst du auf Geschäftsreise gehen und bist urplötzlich allein im Hotel. Was machst du? Du schaust unterm Bett nach, schaust im Schrank nach und schließt ab, damit ja keiner reinkommt. Und dann lässt du noch irgendwo ein Licht an, damit du sofort mitbekommst, wenn jemand ins Zimmer kommt. Also, wer ist an dieser Situation, die damals passiert ist, schuld? Und das möchte ich dir verdeutlichen. Du hattest damals den Film angeguckt, weil die Geschwister das vielleicht anschauen wollten. Im Endeffekt könntest du theoretisch deinem Bruder die Schuld geben, weil der diesen Film angemacht hat. Oder deiner Mutter die Schuld geben, weil die gesagt hat, stell dich nicht so an. Es ist doch nicht so schlimm. Nee, das ist falsch. Wem kannst du wirklich die Schuld geben? Dir selber, weil du sie dir immer wieder so ins Hirn reingebracht hast und sie wiederholt hast im Geist und sie wieder gefühlt hast im Körper, sodass sie so konditioniert wurde, so fest verankert wurde, dass sie so noch nach 10 Jahren, nach 20, 30, 40 Jahren, vielleicht 60 Jahren festsitzt, Sobald du irgendwo in einem neuen Zimmer bist oder auch zu Hause ums Eck läufst, könnte jemand hinter der Tür stehen. Wer ist dran schuld? Niemand anders, außer du selber. Weil du hast dir all das, was jemals in deinem Leben passiert ist, immer wieder hereingeholt. Und klar, auch wenn dein Vater dich damals geschlagen hat, vielleicht nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, wir haben diese Situationen immer wieder wiederholt, immer wieder traumatisiert, immer wieder so fest in uns hereingeholt, dass wir regelrecht konditioniert wurden in der Hinsicht. Und das ist jetzt diese Sache, die wir überwinden wollen. Nämlich diese Panik, die wir damals ausgestanden haben, diese Verstrickung mit unserem Vater, der uns das damals angetan hat in den ersten 7 Jahren. Und es wurde so automatisch konditioniert, dass es festsitzt. Und diese Verstrickung, diese Wut, sobald du an deinen Vater denkst, kommt nämlich diese Panik hoch, dieses Zittern, dieses jemand steht da und schaut so ähnlich aus, schaut so grimmig wie der Vater, bringt dieses Erlebnis hoch. Und das wollen wir auflösen. Und dann komme ich zum nächsten Schritt. Nämlich diese Erfahrung, die du damals gemacht hast, diese Gefühle, die du da auch aus diesen Erfahrungen so in dir abgespeichert hast, vom Körper übernommen hast, die so tief in dir drinnen sitzen und die dich zu diesem Niemand machen und dich praktisch vom Außen, nämlich du willst ja außen die Starke, der Große sein, der keine Angst hat, der toll ist, perfekt ist, aber der dich von dem wirklichen Ich abschränkt, nämlich du als äußeres Ich und du als wahres Ich, diese Schere, diese Spagat, der immer sich mehr öffnet, der muss irgendwann zusammenbrechen. Aber du hast es geschafft, über Jahrzehnte hinlang diese Schere, diesen Spagat aufrechtzuerhalten und bloß niemanden in der Außenwelt zu zeigen, wie du wirklich innen drinnen fühlst. Du hast diese Gefühle wirklich so gut nach innen verdrängen können und daher auch eine Mauer aufbauen können, dass es vielleicht noch nicht mal deine Mutter weiß, dass du Panikattacken hast, wenn es dunkel ist. Das weiß vielleicht dein Ehemann und wenn der dann aber auf Geschäftsreise ist und du bist allein zu Hause, kommt dieses Gefühl hoch. Und wem zeigst du dieses Gefühl? Manchmal noch nicht mal dir selber. Du möchtest es deckeln, du möchtest es unten lassen, weil es negativ ist, weil es unangenehm ist, weil es eigentlich nicht da sein soll. Und nach außen versuchst du dich immer mehr zu schützen, nämlich Licht anlassen. Nach außen jemanden darzustellen, ja, die perfekte Frau, der perfekte Chef etc. Aber innerlich fühlst du dich leer, traurig, wütend etc. Und je länger du diese Fassade aufrechterhältst, umso schwerer wird dieser Rucksack und du versuchst, diese Fassade wirklich immer mehr im Außen zu verdecken. Und du versuchst, diese inneren Gefühle, nämlich die Panik vom Reden, die Machtlosigkeit, die Traurigkeit, diese Wut auf wem auch immer, aber auch dieses Ich bin nichts wert, weil ich nicht vor der Gruppe stehen kann oder ich bin ein Loser. All das, was du dir einprogrammiert hast an Glaubenssätzen, die versuchst du wirklich unten zu lassen. Und nach außen versuchst du in dem Fall, nämlich nicht vor der Gruppe stehen zu müssen, unscheinbar zu sein. Du traust dich auch nichts, damit du ja nicht aufgerufen wirst. Und du lässt lieber andere führen, damit du nicht vor der Gruppe stehen musst. Und vielleicht werden dir jetzt schon einige Erlebnisse aus der Vergangenheit klar. Und bitte schreibe dir auch diese Erlebnisse auf, die du immer wieder im Geiste wiederholst. Je mehr du dir darüber klar wirst, desto mehr wirst du dir auch wieder deiner Maschinerie im Hirn bewusst und auch dieser Tretmühle, dieser Wiederholung. Du wirst also dir dieser Gedanken-Gefühlsschleife immer bewusster. Und vielleicht haben dich diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, getriggert in der Hinsicht, dass diese Erlebnisse, die du erlebt hast, hochkommen können. Und egal, was es war, ob es jetzt so einfache Beispiele waren wie wirklich vor einer Gruppe stehen, weil du einen Sechser bekommen hast, oder das Auslachen deiner Kindergartenfreunde oder dramatische Ereignisse, die sie stattgefunden haben, wie Vergewaltigung, Schläge, Missbrauch etc. Also mach dir wirklich bewusst, was in deinem Leben passiert ist und wie sich das immer noch in dir karussellhaft dreht. Und dazu kannst du dir auch wieder im Arbeitsbuch das Arbeitsblatt herannehmen und auch deine Erfahrungen aufschreiben, die du erlebt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du dir immer klarer über dich selbst wirst. Deine Bianca Esser.